Ja, das fing eigentlich ganz klein an bei 4x4 Passion. Wir haben, glaube ich, wir haben ein Jahr gebraucht, um 1000 Abonnenten zu bekommen. Und dann hat es sich ein bisschen beschleunigt. Dann waren wir, glaube ich, im zweiten Jahr bei 10.000. Und das ist jetzt so die Marschzahl. Wir kriegen eigentlich jedes Jahr ungefähr 10.000 Abonnenten dazu. Einer ist verunfallt, schon in Russland. Der ist von der Straße abgekommen und in den Gegenverkehr geknallt. Und wir hatten dann zufälligerweise einen Arzt mit in der Gruppe, der hat dann die Erstversorgung gemacht. Und ja, wir haben dann 4 Tage in so einer kleinen russischen Stadt, die Gott sei Dank ein Krankenhaus hatte, immerhin, verbracht, bis wir das organisiert hatten, dass er dann mit einem ADAC-Flugzeug abgeholt wurde und nach Deutschland. Und da ist er dann auch operiert worden. Ja, wie gesagt, die Gruppe, die da in die Mongolei gefahren ist, aus dieser Gruppe kam wieder die Idee, lass uns doch den Pamir-Highway, den höchsten befahrbaren Pass in Zentralasien, lass uns doch dahin fahren. Und ja, und dann haben wir es halt gemacht.
Moin, grüß Gott und hallo, liebe Land Rover, Offroad- und Fernreisefans. Ich begrüße euch und heute auch speziell die YouTube-Community zur 28. Ausgabe meines Podcasts Landy und Leute. Ich bin der Rainer Schuler alias die Landratte. Nach unserer dreiwöchigen Deutschlandtour mit Schwerpunkt Ruhrgebiet, auf der meine Frau Petra und ich auch bei Red Rock Adventures in Düsseldorf mal vorbeigeschaut haben, senden wir heute wieder aus dem Nordschwarzwald, das heißt aus Calw. Mein heutiger Gast ist Carsten Mühlaus aus Krefeld. Der studierte Wirtschaftsjournalist begründete vor über 30 Jahren die Agentur für Unternehmenskommunikation Mühlhaus Moers Smit. 2017 konnte er in seinem selbstverordneten Ruhestand nicht still sitzen und hat seine Leidenschaft fürs Offroad-Fahren zum professionellen Hobby gemacht. Das heißt, er eröffnete den YouTube-Kanal 4x4 Passion. Und bei den heutigen circa 63.000 Abonnenten dürften sicherlich einige von euch Zuhörerinnen und Zuhörern auch mit dabei sein, oder? Ja, Carsten ist ein leidenschaftlicher Land Rover Defender-Fan und passionierter Fernreisender, der über all das großartige Videos dreht und sich auch schon mal als Buchautor verlinkt. Und unterstützt wird er dabei von seiner Kollegin Caro Keller. Dass man sich nach dem Berufsleben mit viel Spaß und Kreativität den Jugendtraum Filmemacher erfüllen kann und das auch noch sehr erfolgreich, hatte er mir in unserem heutigen Lagerfeuergespräch anschaulich rübergebracht. Aber, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da es doch viele solche Situationen wie jetzt gibt, bei denen man Frau sich keine Videos anschauen kann, muss Mann oder Frau eben auf Podcast ausweichen. Also macht's euch jetzt bitte am Lagerfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Ich wünsche euch allen viel Spaß dabei. Guten Morgen, liebe Freunde des 4x4s, liebe Freundinnen natürlich auch. Willkommen zu meinem Lagerfeuergespräch. Mein heutiger Gast ist der Carsten Mühlhaus. Hallo Carsten.
Hallo Rainer.
Möchte ich kurz mal darauf hinleiten, wie wir uns kennengelernt haben. Denn die Christine und die Doro von Miss Liberty on Tour, die waren hier schon im Podcast zu Gast. Und dann haben die mich auf ein Video aufmerksam gemacht, was über sie gedreht wurde, wie sie ihre Miss Liberty ausgebaut haben. Und dieses Video hat eben der Carsten produziert mit seiner Firma 4x4 Passion. Und da fangen wir natürlich mit an. Wir sagen, okay, wo kommt denn der Carsten her? Lieber Carsten, erzähl uns mal, wo bist du aufgewachsen? Welche Ausbildung hast du vielleicht genossen, damit wir dich so ein bisschen kennenlernen als private Person erstmal? Bitte.
Ja, ich muss gleich zu Anfang was richtigstellen. 4x4 Passion ist keine Firma, das ist ein Amateurprojekt von zwei Leuten, von der Caro und von mir.
okay, super.
Und da stehen gar keine wirtschaftlichen Interessen dahinter.
Okay.
Das ist aus reiner Freude am Offroad-Fahren.
Ja, aber es ist ein eigener YouTube-Kanal, ne? Kann man ja auch so
Es ist ein
sagen.
eigener YouTube-Kanal, 60.000 Abonnenten gibt es seit
Wow.
2017, haben jetzt 460 Videos online stehen und haben in der Regel so 200.000 Views pro Monat. Also 200.000 Videos werden da abgerufen. Und das sind immerhin viermal die Abenteuer Allrad pro Monat.
Ja, super. Also,
so. Okay. Und ich sind so einer der, glaube ich, der, die am längsten dabei sind und mit von den größten. Ja, zu meiner Person, 1958 in Duisburg geboren, bin nie weit weggekommen, habe lange Zeit im Kölner Raum gelebt, habe da eine Ausbildung zum Journalisten gemacht, habe für Wirtschaftsmedien gearbeitet und dann mit einem Freund zusammen eine Agentur gegründet, natürlich für Kommunikation. Ich mache was mit Kommunikation. Mhm. Und die habe ich sehr lange betrieben, die war auch sehr erfolgreich. Und 2017 habe ich mich dann selber in
die. Wie hieß die? Hatte die einen Namen? Oder hat die vielleicht noch einen Namen? Gibt sie noch?
Ja, die gibt es immer noch. Bin ja auch immer noch dran beteiligt, aber nicht mehr aktiv drin. Mühlhaus Mörs heißt die. Und in Köln und in Berlin, falls sie jemand googelt. Und dann habe ich mich 2017 selber in den Ruhestand versetzt. Und da meine große Leidenschaft immer das Kino war und damals auch so die neuen Kamerageneration auf den Markt kam, habe ich mir dann gedacht, ich muss jetzt irgendwann mal selber Filme machen. Wollte eigentlich Dokumentarfilme machen, das war mir dann aber doch zu anstrengend. Und da ich 2017 dann mit meinem Lendi auch in die Mongolei gefahren bin, habe ich mir gedacht, da könntest du eigentlich drüber ein Filmchen machen. Und dann sollte das auch irgendjemand sehen. Und dann habe ich halt 4x4 Passion gegründet. Das war so die Entstehungsgeschichte.
Klasse. Ja, hört sich doch gut an.
Ja, das fing eigentlich ganz klein an bei 4x4 Passion. Wir haben, glaube ich, ein Jahr gebraucht, um 1.000 Abonnenten zu bekommen. Und dann hat es sich ein bisschen beschleunigt. Dann waren wir, glaube ich, im zweiten Jahr bei 10.000. Und das ist jetzt so die Marschzahl. Wir kriegen eigentlich jedes Jahr ungefähr 10.000 Abonnenten dazu.
Kann man auch sagen, wie viele Videos schon entstanden sind? Habt ihr da so eine Statistik? Schreibt ihr da ein bisschen mit?
Ja, wir sind jetzt, glaube ich, bei 460 oder 470 irgendwo so in der Kante.
Okay, wow.
Also wir haben eine Zeit lang jede Woche was gemacht. Dann hat uns der Ehrgeiz gepackt. Dann haben wir 2 Videos pro Woche gemacht. Und jetzt im Moment machen wir so 2 Videos pro Monat, glaube ich.
Mhm.
Okay. So, das ist so die Schlachtzahl.
Okay.
Ja, wir haben relativ schnell festgestellt, wir hatten ja keinen richtigen Plan. Also es gab eine Idee,
mal ganz, ganz kurz,
das Thema Spaß.
Mal ganz kurz,
ja?
Ganz kurz. Also ich würde mal gerne noch ein bisschen was zu deiner Ausbildung. Wie bist du darauf gekommen? Warum wolltest du Journalist werden?
Ja, also ich hatte während des letzten Jahres auf der Schule waren meine Berufswünsche von Maschinenbaustudium bis Jurastudium. Für Medizin hat es nicht gereicht vom NC.
Okay.
Und dann habe ich wir sind interviewt worden für die Lokalzeitung oder von der Lokalzeitung. Und dann habe ich spontan gefragt, kann man mal bei euch ein Praktikum machen? Weil ich fand das eigentlich ganz interessant, dass man da durch die Gegend läuft und Leute interviewt. Und dann habe ich das gemacht und dann da hat mir das so viel Spaß gemacht. Und dann erzählte mir ein Bekannter, er geht nach Köln auf eine Journalistenschule. Und das wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Und dann habe ich mich da noch kurzfristig beworben und hatte das Glück, in dem Jahr auch sofort einen Platz zu bekommen, weil irgendeiner ausgefallen war. Ja, so ist das entstanden. Und diese Journalistenschule in Köln, Institut für Publizistik, Kölner Schule, Institut für Publizistik, war auf Wirtschaftsjournalismus spezialisiert. Und das war eigentlich auch nicht so geplant. Und das hatte aber, dann habe ich gemerkt, oh, das macht ja richtig Spaß, das ist ja spannend, was da so abgeht. Und habe dann lange Zeit als freier Mitarbeiter für Impulse, für Wirtschaftswoche und andere Wirtschaftsmedien gearbeitet.
Das war dann in den 80ern?
In den 80ern. Also ich habe, lass mich überlegen, ich bin 79, habe ich Abi gemacht, da bin ich nach Köln gegangen. Dann war das 2 Jahre und dann habe ich in den 80ern, habe ich dann als freier Journalist gearbeitet. Und Ende der 80er habe ich dann mit einem Freund zusammen die Agentur gegründet. Und die habe ich dann, die ist 1990 ist die GmbH gegründet worden und bis 2017 habe ich da in der Firma gearbeitet.
Und die saß in?
Köln. Die saß in Köln und nach der Wiedervereinigung zog ja alles nach Berlin und dann haben wir auch in Berlin noch eine Dependance eröffnet. Und
wow.
Beide Standorte gibt es auch noch.
Ja, ist bestimmt ein interessanter Beruf, ne? Und dann auch dann nach der Wende, da war ja wirtschaftlich sowieso einiges los und etwas auch vieles Neues, ne? Oder? Da kam doch allein schon die Treuhand und ihre ganzen Geschichten, sag mal so, drumherum.
Ja, das war ja dann schon, da war ich ja schon nicht mehr journalistisch als für Wirtschaftswoche und so weiter tätig, sondern da habe ich ja gerade die Firma gegründet und wir haben viel Kundenzeitschriften gemacht. Und dann ab 2000 auch viel im Internet mit irgendwelchen Portalen etc. Wir haben immer für Inhalte gesorgt, das muss man sagen. Mein Partner war Grafiker, ich war der Journalist und wir haben beides aus einer Hand angeboten. Und das hat sich ziemlich gut entwickelt. Wir waren so in den Hochzeiten 50 Leute.
Wow.
Nee, hat Spaß gemacht.
Und Firmenzeitung heißt, also eine Firma meint,
ja, was man sie braucht. Klassischer ist ja so Apothekenrundschau, die haben wir jetzt nicht gemacht. Oder das, was man früher, die Bäckerblume, ne, was man so im, ja, irgendwo in die Hand gedrückt bekam. Das haben wir viel im Business-to-Business-Bereich gemacht. Ich war hinterher Spezialist für Schaltschränke oder für Straßenbaumaschinen und so.
Ah,
und ja. Nee, das war dann teilweise mit, weiß ich, 35 Länderausgaben und so. Ne? Das war eigentlich so, unser Know-how war jetzt nicht nur Inhalte zu liefern, sondern auch die ganze Abwicklung, verschiedene Druckaufträge, das in die USA zu bekommen, das mit dem Zoll zu regeln etc. pp. Ne? Also wir waren da so eine Full-Service-Agentur für Kundenmedien.
Klasse. Ja, und dann hat die Wandlung zu den digitalen Medien natürlich mitmachen.
Die haben wir dann auch ab 99 hatten wir uns noch an einer Internetagentur beteiligt und sind diesen ganzen Weg gegangen. Ich meine, das man lächelt ja immer, wenn man denkt, oh, glaube ich, 2008 ist das iPhone rausgekommen und heute ist das so völlig normal, ne, dass wir da noch ich habe letztens noch mit einer Freundin drüber gesprochen, wir hatten eine Pressemitteilung rausgegeben, dass wir jetzt einen E-Mail-Anschluss haben, ne? Mitte der 90er. Stand da irgendwo so ein einsamer Computer und der war mit irgendeinem so Ding verknüpft, was sich Internet nannte, ne? Und dann durfte jeder Mitarbeiter da mal so ein bisschen rumspielen. Oder über CompuServe sind wir ins Internet gegangen, ne? Ja, das war die wilde Zeit. Opa erzählt vom Krieg.
Ja, aber echte Pionierleistung dann auch, weil man ja auch wahrscheinlich ihr auch schon gemerkt, gewusst habt, geahnt habt, wie auch immer, es wird sich in die Richtung wandeln und man muss da mitgehen, oder? Das ist ja auch eine gewisse Notwendigkeit, ne? Also eine Überlebensnotwendigkeit ja vielleicht sogar.
Es war auch eine große Faszination, ne? Du konntest ja, also wenn du eine Kundenzeitung gemacht hast und hast 64 Seiten gehabt, das war ja immer begrenzt.
Ja.
Und das Internet hat, kannst du ja dann auf jeden Fall sagen, boah, ich habe hier noch, der Fotograf hat hier noch 20 weitere tolle Fotos, die kriegen wir gar nicht unter. Und du hattest auf einmal im Internet ja unbegrenzt Platz zur Verfügung. Ne? Und das war, also du musst es auch mal umdenken und finde auch nicht, dass sich alles so ins Gute gewandelt hat. Also diese ganzen Clickbait-Sachen, dass man, ist auch bei YouTube so, ne? Wenn da irgendeiner von seinem Vanlife berichtet, dann schreibt er ja nicht rein, ich bin jetzt über Korsika gefahren, sondern die Insel des Schreckens oder sonst irgendwas. Und dann ist hinterher ist ihm eine Spinne über den Tisch gelaufen. Ne? So, also es wird alles irgendwie so ein bisschen aufgebauscht, in der Hoffnung, dass es irgendeinen dazu animiert, auf das Video zu klicken.
Ja gut, klar. Ne? Und dann die Fotos erst recht. Ne? Also, dass da noch eine Zementanlage mit am Strand stand, das wird natürlich nicht mitgefilmt.
Ist auch genau, klar. Da guckt mal lieber in die andere Richtung. Ja, also, nee, ich bin großer Freund des Internets geworden und bin ja auch mit dem Kanal Nutznießer. Das Da kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass wir mit drei Fernsehprogrammen aufgewachsen sind. So. Und das war natürlich auch eines der Dinge, die wir relativ schnell bei 4x4 Passion gelernt haben. Es gibt Interesse an Spezialinhalten. Also die Videos zum Beispiel mit dem Peter, wenn er an den Defendern rumschraubt, das sind jetzt nicht die Videos, die millionenfach geklickt werden, aber die 4.000, 5.000 Leute, die sich da angucken, wie man eine Kupplung tauscht, die sind natürlich viel interessierter, die bleiben auch mal eine halbe Stunde an dem Video hängen. Das finde ich ist das Schöne an YouTube, dass jetzt jedes Kaffeekännchen seinen Deckel findet.
Ja, ja, da hat man halt die richtige Zielgruppe, ne? Und gibt auch richtig Wissen weiter. Also es ist ja eben nicht nur Bespaßung und Entertainment, sondern eben auch Manuals oder sonst wie, ne? Die man da den Leuten an die Hand geben kann.
Also ich könnte ja jetzt in die Statistiken reingucken und sagen, das erfolgreichste Video bei uns auf dem Kanal ist das über die Petra Schürmann, also nicht die Schauspielerin, sondern ist eine Steuerberaterin aus Soest. Die hat sich diesen 8x8-Cut geleistet und fährt damit jetzt in der Weltgeschichte rum. Und das ist das meistgesehenste Video bei uns, ne? Wobei ich sagen würde, es gibt vielleicht drei Leute auf der Welt, die mit dem 8x8-Cut rumfahren.
Ja.
Aber da ist natürlich das Exotische gerade wieder das Interessante.
Ja, ich folge dir, glaube ich, auch. Ja, interessant.
Und ja, also, aber da haben wir uns eigentlich nie dran geschert, sondern wir haben immer gesagt, was interessiert uns? Passt das mit den Leuten? Sind die interessant? Können die vor der Kamera sich ausdrücken? Wobei wir da auch sagen, jeder ist eigentlich interessant und jeder kann sich ausdrücken, sieht man ja an mir, dass ich jetzt hier was sagen darf.
Ja.
Und also wir haben immer gesagt, okay, das interessiert uns. Ich habe damals meinen Landy ausgebaut, dann habe ich natürlich viel Sachen bei anderen Landy-Besitzern abgeschaut und hatte zufällig eine Kamera dabei. Ne? So. Und so entwickelt sich das. Ne?
Ja. Habt ihr auch Lernvideos gemacht, wie man im Gelände fährt? Solche Dinge? Gibt es sowas bei euch auch?
Wir waren auf einigen Trainings und haben mitgefilmt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass irgendeiner mit einem Video lernt, wie man im Gelände fährt. Also was im Video sieht, es alles immer so unspektakulär aus. Wenn man aber selber auf dem Berg steht und dann in so eine Sandgrube fahren muss oder man sieht erstmal nichts und das
ich wollte jemanden, ja, die sind gerade in Südamerika sind die unterwegs und die sind rückwärts den Hang runtergerutscht, ne? Der Klassiker, das ist ein totaler Fehler und habe ich denen geschrieben, wie sie es hätten richtig machen müssen, ne? Damit das Auto rollt und man lenkfähig bleibt und so. Und habe auch mal geguckt, ob es so ein Video gibt. Also wenn ihr mal da Bock habt, eins zu machen. Also das sind so Sachen, ne? Du weißt ja, was da alles passiert, ne? Was man auch erstmal alles achten muss. Und da hätte man bestimmt, das ist jetzt nicht so, dass man da was erlebt in dem Sinne, wie man durchs Gelände fährt und dass man so einen Hügel überwindet, das ist halt was anderes. Aber hier würde man richtig was lernen. Aber das nur am Rande. Du hattest erwähnt deinen Land Rover. Wie bist du denn generell zum Allradlern gekommen sozusagen? Warum hast du dich mal um ein 4x4-Fahrzeug gekümmert? Wo ist der Impuls entstanden? Was hat dich infiziert?
Also wie so vieles in meinem Leben ist auch das zufällig passiert. Ich habe als Geschäftswagen jahrelang immer Mercedes bin ich gefahren. Und dann hatte ich mich so aufgeregt, weil die wollten für die Ladeschale für ein iPhone 400 Euro haben.
Ja, aber jetzt normale PKWs, Mercedes, oder auch schon
ein normaler PKW, okay. Genau. Mhm. Auf jeden Fall habe ich gedacht, nee, das muss ja noch Alternativen zum Mercedes geben. Kann ja nicht sein, dass hier für so ein blödes Zubehörteil so viel Geld auszugeben ist. Und dann hat mich eine Freundin auf den Discovery gebracht. Und dann habe ich gesagt, ach, das ist ja auch ein schönes Auto und habe mir ein Discovery 4 als Firmenwagen geholt und habe den sehr geliebt. Und immer wenn der in die Inspektion ging, haben die mir einen Defender gegeben.
Aha.
Und da habe ich gemerkt, Mensch, das ist ja Autofahren wie in den 70er Jahren. Mhm. Das ist ja Transporterqualität, das macht ja so viel Spaß. Und ja. Dann hatte ich irgendwie, also ich muss sagen, ich habe mich nie großartig für Autos interessiert, die haben mich immer von A nach B gebracht, da mehr nicht. Und dann habe ich irgendwie mitgekriegt, oh, 2015, der wird ja eingestellt, jetzt musst du dich entscheiden, kaufst du dir einen oder kaufst du dir keinen? Und dann habe ich kurz entschlossen mir einfach einen geholt, habe sogar noch einen Rabatt bekommen. Unvorstellbar, ne?
Ja, ja.
Aber man muss da sagen, die haben ja von dem Land Rover Defender in den letzten Jahren vor Einstellung der Produktion 1600 Stück in Deutschland verkauft pro Jahr. Also es war ein absolutes Nischenfahrzeug. Und die Händler waren eigentlich immer froh, wenn überhaupt einer einen haben wollte. Und dann habe ich den, wie gesagt, gekauft, habe dann noch einen schönen Rabatt bekommen. Und dann auf einmal sind alle aufgewacht und dann gingen die Preise auch hoch. Ich hatte Glück gehabt. Also ich habe einen Defender TD4 und ich war so unbeleckt, dass ich dachte, der TD5 wäre das Nachfolgemodell.
Aha, okay.
Musste dann erstmal lernen, dass das ja genau andersrum ist.
Ja.
Dass es da ja Gründe gibt, warum der TD5 heißt und der andere TD4. Ja, und ich habe mich auch gar nicht jetzt großartig mit dem Auto beschäftigt gehabt. Die ganzen Sachen, die dann erzählt wurden, der Ford-Motor, die Kupplung, das Getriebe etc. Alles, was so an Schwachstellen war, was ja dazu führt, dass manche sagen, der TD5 ist der beste aller Zeiten. Und so weiter. Hat mich alles gar nicht interessiert, weil ich gar nicht wusste. Und ich muss sagen, es interessiert mich heute auch noch nicht so richtig, weil das Auto läuft.
Ja, genau.
Ich habe noch keine großen Probleme gehabt. Die Probleme, die ich hatte, die habe ich mir selber zuzuschreiben.
Ja.
Nee, ich hatte den dann 2015, ich bekam den im Februar und war im Anfang März war ich schon auf dem ersten Offroad-Training. Also ich bin dann sofort voll eingestiegen. Ich habe mir dann gedacht, wenn ich jetzt schon so ein Auto habe, was das und das und das kann, dann muss ich das auch ausreizen. Und habe in den ersten Jahren, war das auch ein richtiges Offroad-Fahrzeug. Also ich bin richtig harte Touren gefahren. Ich war in den Karpaten, ich war in Griechenland, ich war auf Korsika und habe da alle Offroad-Veranstaltungen, die es so gab, mitgenommen.
Okay, das wollte ich gerade fragen. Also alleine oder dann eher in so Gruppen?
Nee, in mit Gruppen. Guide. Ich hatte ja keine Ahnung vom Offroad-Fahren. Dann habe ich, wie gesagt, so ein paar Trainings mitgemacht hier in Deutschland, damit man mal schon mal ein Gefühl bekommt.
Möchtest du sagen, bei wem?
Empfehlen. Oder wo? Ja, ich habe angefangen bei TC Offroad, wie so viele.
Ja.
Und habe aber auch viel bei Red Rock Adventures gemacht.
Ah ja, klar.
No. Und, war aber ganz klasse. Ich war da in Jenschwalde, finde ich auch ein total tolles Gelände. Das ist ja so eine alte NVA-Panzer-Übungsstrecke mit viel Sand. Da kann man auch nichts kaputt machen am Auto. Und das hat mir viel Sicherheit gegeben.
Ja, war ich auch schon. Also ist empfehlenswert. Das Gelände ist wirklich klasse. Sind so Blockhütten, ne? Haben wir damals so eine Blockhütte. Wir hatten auch keinen richtigen Ausbau im Auto. Haben in den Blockhütten geschlafen und war schon toll, ja.
Alles ist sehr basic und ich habe das genossen, habe dann auch noch mal diese, ich weiß nicht, ob es sie heute noch gibt, so eine einwöchige Expeditions-Master-Training, ja, auch immer so schön hochtrabende Namen. Es war eigentlich so ein bisschen Offroad und Overlanding in Deutschland mit verschiedenen Gebieten, unter anderem im Mammutpark. Der Dreck ist immer noch in meinem Motor.
Okay. Ja.
Und sowas. Und das hat, du merkst dann, was das Auto kann und was du dir auch selber zutraust. Und dann der Nachteil ist, dass es ja immer teuer ist, ne? Weil dann will man andere Reifen haben, ein anderes Fahrwerk und dieses und jenes. Und da habe ich in den Jahren nach 2015 ziemlich viel an mein Auto dran gebaut und wieder abgebaut und wieder neu dran gebaut und ausprobiert. Und also dieses Auto ist dann durch verschiedene Entwicklungsstufen gelaufen. Also es war erstmal in den ersten Jahren war es ein Offroad-Fahrzeug und stand dann zu Hause rum. Und nachdem ich dann 2017, also nach 2 Jahren, habe ich ja dann aufgehört zu arbeiten, dann habe ich den als Daily Driver genommen, habe den Disco abgegeben als Firmenauto und hatte dann nur noch den Defender. Und der hat auch im Alltag nie Probleme gemacht. Ne? Man musste sich natürlich an den exorbitanten Dieselverbrauch ein bisschen gewöhnen. Aber ansonsten war das ein völlig alltagstaugliches Auto. Und der hatte einen ganz einfachen Schlafausbau und damit habe ich auch meine ersten Reisen gemacht. Ich hatte in meinem Arbeitszimmer eine Weltkarte hängen und guckte da immer irgendwie drauf beim Telefonieren. Und dann habe ich gesehen, man kann ja eigentlich über Land von Deutschland bis irgendwie in die hinterste Ecke von Asien fahren. Und dann habe ich irgendwann im Netz gesehen, Mensch, da gibt es jemanden, der bietet eine Reise in die Mongolei an. Und das war der Klaus Ruhe von Safaricars. Und dann habe ich den angerufen und sagte, ach, hast du Glück, wir haben übernächste Woche ein Treffen. Da sind noch Plätze frei, da komm doch hin. Ja, dann bin ich da hingefahren, habe mir die Truppe angeguckt und habe dann gesagt, ja, dann mache ich doch mit. Zwei Monate, 24.000 Kilometer, das hört sich dann
zwei Monate lang.
Spaß. Ja, das okay. Hört sich ja nach einer Menge Spaß an. Ja, und daran sieht man natürlich auch, dass es gibt ja nicht viele, die so lange Reisen anbieten. Und es gibt auch nicht viele, die sich so lange Reisen leisten können. Also du musst entweder schon aus dem Arbeitsleben raus sein oder musst ein Sabbatical machen können, musst eine Familie haben, die sagt, bist du wahnsinnig, aber fahr ruhig. So, das limitiert das natürlich immer so ein bisschen. Und da ich ja keine Erfahrung im Overlanding hatte, ich bin zwar viel in meinem Leben gereist, ich war mit 4 Monate in Südamerika, ich war mit dem Segelboot in der Antarktis und. Oh. Aber so jetzt mit dem Auto alleine durch die Weltgeschichte zu fahren, in Ländern, die man nicht kennt, deren Sprache man nicht spricht etc., das habe ich mir dann doch nicht zugetraut. Und deshalb war ich ganz froh, dass da jemand war, der sowas angeboten hat. Ja, und dann bin ich 2017 in die Mongolei gefahren. Da gibt es ja auch auf unserem Kanal Videos drüber. Wie gesagt, das war ja auch ein bisschen mit der Auslöser, warum wir den Kanal gegründet haben. Weil ich mir gedacht habe, das ist mit Sicherheit ganz interessant für andere auch. Und dann 2019 hat Teile dieser Truppe, die da zusammen in der Mongolei war, dann gesagt, komm, wir fahren den Pamir Highway.
Mhm. Aber lass noch mal zu den Gründungsgründen kommen. Also, du bist dann aber erst mitgefahren auf dieser Mongolei-Tour, hast währenddessen gefilmt, ohne schon zu sagen, okay, das wird jetzt professionell weiterverarbeitet, oder? Oder war das schon sicher, dass du
ja, sagst, nee, mache ich? Ich wusste, ich mache da was raus. Ich habe jetzt. Ich finde das Schöne an YouTube ist ja, dass man gar nicht so den professionellen Ansicht haben muss. Ne? Man muss jetzt, das wird ja gar nicht erwartet, sondern da gilt ja eher, ist das
authentisch.
Wort. Authentisch, danke. Ist das authentisch? Ist ja. Das, haben die das wirklich erlebt? Ist das gestellt und so weiter? Und ich habe da mit einer GoPro und einem iPhone gefilmt. Mehr hatte ich gar nicht mit. Ne? Mhm.
Okay.
So, und noch ein Aufnahmegerät, damit der Ton nicht ganz so schrecklich ist.
Da hätte ich mal eine Frage. Wenn du diese Geräte, die GoPro benutzt, wollte ich immer schon mal wissen. Man sieht ja viele, ne? Da so. Auch bei Motorrädern auf dem Helm. Ja?
Ja.
Filmen die jetzt wirklich die ganze Tour dann? Wenn die, oder haben die eine Fernbedienung am Lenker, wo sie dann ab und zu mal draufdrücken, um ein Foto zu machen? Oder wie funktioniert das eigentlich? Beim Handy ist mir klar, dann nimmt man raus und drückt mal drauf, aber bei diesen GoPros, die sind ja dann irgendwo oft fest montiert.
Die hatten, damals gab es eine Fernbedienung, ja, die hat mal funktioniert und mal nicht. Das war immer das große Leid an der GoPro, man wusste nie, filme ich da gerade. Ja. Ich habe aber, ich habe immer aus dem Fenster raus oder habe die hochgehalten und ich habe beim Fahren habe ich oft mit dem iPhone gemacht, weil es am einfachsten war. Und ansonsten habe ich die anderen Sachen habe ich mit der GoPro gemacht, wenn ich irgendwo stand oder in die Kamera gequatscht habe und so.
Ah, okay.
Aber ich glaube, so 90% ist eher mit dem iPhone gefilmt worden. Weil das ist natürlich, wenn du in der Gruppe reist und dann der Gruppe dauernd sagst, ich muss jetzt hier eine Stunde verschiedene Aufnahmewinkel machen, dann sagt die Gruppe irgendwann, fahr doch bitte alleine weiter.
Ja, natürlich, das ist klar.
Ist ja jetzt hier keine Reise mehr, das ist ja Filmaufnahmen.
Ja, ja, genau. No, und wie groß war die Gruppe damals?
Wie waren wir denn? Waren auch so 8 Fahrzeuge, glaube ich.
Und alle durchgekommen?
Ja, die Gruppe hat sich irgendwann geteilt, weil manche haben dann gemerkt, 24.000 Kilometer ist ja doch weit. Wir fahren ja hier jeden Tag und Überraschung. Und denen war das dann zu schnell und die sind dann im eigenen Trott weitergefahren. Und der Rest der Gruppe, ich glaube 3 Fahrzeuge haben sich da, also muss man, einer ist verunfallt schon in Russland.
Der ist hoffentlich nicht schlimm.
Aus welchen Gründen? Doch, das war schlimm. Und das ist dann auch ein Vorteil dieser Gruppe. Der ist von der Straße abgekommen und in den Gegenverkehr geknallt. Und
Ach, Scheiße.
Wir hatten dann zufälligerweise einen Arzt mit in der Gruppe. Der hat dann die Erstversorgung gemacht. Der hatte, wie sich hinterher herausstellte, das Becken gebrochen. Und der Beifahrer, das war unser Übersetzer, unser mongolischer Übersetzer, der hatte gar nichts. Also da hatten wir Glück, weil der konnte weiter mit uns reisen. Und wir haben dann 4 Tage in so einer kleinen russischen Stadt, die Gott sei Dank ein Krankenhaus hatte, immerhin, verbracht, bis wir das organisiert hatten, dass er dann mit einem ADAC-Flugzeug abgeholt wurde und nach Deutschland. Und da ist er dann auch operiert worden. Das ist alles im Nachhinein gut ausgegangen. Der Lendi war Schrott. Der wurde dann gegen den Willen des ADACs noch nach Deutschland gebracht. Die wollten immer Bilder sehen und wir haben ihnen aber keine geschickt, weil wir wussten, dann holen die den ja nie ab. Und wenn man so gar keine Erfahrung hat, wie ich ja auch keine hatte, und ich hätte damals auch nur alleine reisen können, weil meine Frau keine Zeit hatte, so lange mitzukommen. Ich hätte es nicht gemacht. Ne? Also für mich war die Gruppe die einzige Möglichkeit, so eine Reise zu machen. Und ich bin da jetzt auch, bin da auch voll überzeugt von, dass wenn die Gruppe toll ist, gut ist, und das hängt natürlich auch von einem selber ab, wie man mit anderen Leuten kann, dann ist so eine Gruppenreise kann das eine ganz tolle Erfahrung sein.
Genau, verbindet man mal sogar, ne? Aber auch über die
Zeit
danach.
Entstehen auch Freundschaften fürs Leben. Ne?
Ja,
also
genau.
Manche von denen bin ich ja dann noch weiter gereist und manche treffe ich immer noch. Ne? Mhm.
Klar, also
das ist, du hast was erlebt und das schweißt dich zusammen. Ne? Und du merkst auch, okay, mit dem Kanzler, das ist so. Also die tiefsten Freundschaften, bin ich ja mittlerweile überzeugt, entstehen ja so in der Schulzeit. Weil man sich auch zu einer Zeit kennengelernt hat, wo es um nichts ging. Ne? Man war kein beruflich, war man nicht irgendwie im Clinch und hat gedacht, ja, was macht der denn? Der macht schneller Karriere als ich und so weiter. Sondern wir waren alle irgendwie auf der Schule, waren alle eher mittelmäßig.
Aber die Mädels, hör mal, hat man doch eine gewisse Konkurrenz.
Ja, hat man doch eine gewisse Konkurrenz, stimmt. Aber ich war auf einer Jugendschule,
da
war das auch nicht so. War das nicht
da
so
geht es wirklich um Sympathie und passt das. Ne? Also dann bleibt man zusammen oder man trennt sich sozusagen.
Genau, und da habe ich halt noch ein paar Freundschaften aus der Zeit. Und das habe ich erst wieder mit dem Offroad-Fahren gemerkt, dass da so Freundschaften entstehen über das gemeinsame Erleben. Ne? Wann ist man schon mal mit jemandem 8 Wochen zusammen in unserem Alter?
Genau, ne? Also bei mir ist es, darf ich mal kurz reingrätschen, die Mofa-Clique. Nicht die Schulklasse. Die Schulklasse war dann vielleicht doch eher so, naja, man musste da mal hinfahren. Die wohnen auch alle ein bisschen woanders und so. Ne? War jetzt nicht die Schule direkt um die Ecke. Und bei der Mofa, da war es ja wirklich so, es gab ein Freizeithaus, da haben wir uns getroffen und wir sehen und telefonieren uns heute noch. Ne? Weil das ist dann auch diese Gruppe, weil du, das, wie du gerade sagtest, man hat sich geholfen, man hat auch Teile, man hat die Kisten frisiert, Teile getauscht und gekauft und besorgt und sonst was. Das hat schon zusammengeschweißt. Und so ist das wahrscheinlich dann auch in so einer Gruppe, wenn man mit dem 4x4, 4x4 unterwegs ist.
Ja, du merkst ja auch, okay, auf den kannst du dich verlassen. Ne? Wenn du jetzt eine Panne hast, da ist einer, die, die drei Leute sind dann mal als Erste an deinem Auto, helfen dir. Die ja. anderen gehen dann irgendwie einkaufen oder machen, bohren in der Nase und dann so. Ne? Das merkst du ja relativ schnell, wenn du ja. so eng zusammen bist.
Ne? Genau, kenne ich auch. Also du musstest dann, wenn du den Wagen abgestellt hast und ich hatte da irgendein Problem damals, auch in Rumänien, da musste ich schon gucken, ob die schon drunter lagen. Unterm Auto und ich nicht auf sie drauf trete, weil ich noch drinne war. So schnell ging das immer. Nee, da hast du recht. Das ist dann, sind dann, merkst du schon, das sind echte Kumpels, ja.
Ja, ja, oder wenn du in der Wüste bist und bist auf einer Düne festgefahren, gibt es immer welche, die haben die Schaufel schon in der Hand und andere machen erstmal ein Foto von dem Sandkorn. Ne?
Ja. Ja gut, es muss ja auch den wir sagen immer, Pressebeauftragten geben, der die Filmlizenz hat, der muss das ja auch in Bild und Ton dann festhalten. Das weißt du ja noch am besten.
Also, ja, ja, das bin ich ja
dann. Wenn du dann rausgezogen bist aus
einem, ich filme die, ja.
aus einer festgefahrenen Situation, das muss ja einer festhalten, sonst ist ja nicht spannend genug. Ja. So, aber ja. dann hast du die auf der Mongolei-Tour hast du gefilmt, ne, dir überlegt, da kann man was draus machen. Und danach bist du aber dann, ja, wie bist du dann eingestiegen zu 4x4 Passion?
Ja, also wir haben schon vorher, wir haben im Februar 2017 haben wir angefangen, die ersten Videos zu veröffentlichen und die Tour war im Sommer. Da hatte ich ein bisschen vorproduziert, das, was wir jetzt heute auch noch machen, andere Autos vorstellen, irgendwelche Experten über irgendwas reden lassen. Wir hatten da so eine Serie mit dem Ralf Ehlermann von RE Suspension gemacht über Stoßdämpfer und Fahrwerke. Das kam so, während ich auf der Mongolei-Tour war. Und dann ging das so los. Ne? Das war, wie gesagt, ich hatte ja aufgehört zu arbeiten und das war dann auch so mein Beschäftigungsprogramm. Ne? Jede Woche ein Video zu machen, ist auch Arbeit, sollte man nicht unterschätzen. Also ich habe in den Hochzeiten habe ich auch so 40 bis 60 Stunden die Woche für diesen Kanal gearbeitet. Ne? Und dann habe ich ja noch mit der Caro eine Mitstreiterin, die aus der Branche kommt, aus der Filmbranche.
Wie heißt die vollends? Caro?
Keller, Caro Keller.
Okay. Mhm.
Und die ist halt Kamerafrau und Cutterin, Ausgebildete. Und die streut immer noch ihren Feenstaub dann über
ja, super.
Meine vorgeschnittenen Videos. Also wir machen selten was zusammen. Jeder macht so seine Videos und seine Autos. Sie hat ja einen Jimny und die V-Klasse von Mercedes als 4x4. Ich war halt ein bisschen Defender-lastiger durch den Defender und habe dann auch so die... aus dem Bekanntenkreis kannte ich viele Leute, die einen Jeep haben, wie den Jörn Bäumer und so.
Ja, ja.
Und hab dann Jeep gemacht. Witzigerweise kannte ich kaum Leute, die einen Toyota haben. Ich kenne auch heute nur noch wenige, ne? Weil wahrscheinlich das Gefährt doch ein bisschen eine andere Preisklasse ist.
Wobei auch sehr stark verbreitet, also das Buschtaxi und alles, was da mal nachkam.
Oder? Ja, ich hörte davon, aber ich kenne wenige. Ja, wir haben auch, glaube ich, 5 gerade mal oder so, die wir auf dem Kanal vorgestellt haben.
Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch bei mir, wir sind markenoffen, auch für Buschtaxis, könnt euch gerne bei mir melden. Es muss nicht immer ein Defender sein.
Ja, ja. Also auch jemand, den Armin und Anja, die habe ich auch auf einer Reise kennengelernt in Tunesien. Die sind jetzt gerade mit ihrem Buschtaxi im südlichen Afrika unterwegs, da wo die Doro auch unterwegs war. Und das habe ich auch vorgestellt, das war auch schön. Und über die habe ich dann wieder mal andere Leute kennengelernt, die auch ein Buschtaxi haben. Der Nachteil ist ja, dass die dann alle aus ein, zwei Werkstätten kommen und alle gleich aussehen, ne? Okay. Hast du ein ausgebautes Buschtaxi gesehen? Es ist nicht so eine Vielfalt wie bei den Landys, wo doch jeder so seine eigenen Sachen noch verwirklicht. Aber ich kann mich auch irren. Wenn da draußen jetzt Leute aufstöhnen, sollen sie sich einfach melden.
Ich glaube, da liegt es dann auch wahrscheinlich im Detail. Ne? Von außen sieht das halt dann für uns alles gleich aus.
Ja, ja, genau, genau.
Gut, aber wie bist du denn dann, wie sind denn deine Evolutionsphasen oder Stufen deines Defenders, wie sind die denn abgelaufen? Weil, ja, womit bist du angefangen? Was hast du als erstes reingebaut? Außer der Kühlbox.
Die kam erst als zweites. Nee, ich hatte dann gesehen, dass Red Rock eine Tour in Griechenland anbietet, Red Rock Adventures. Und dafür waren bestimmte Sachen Vorschrift, nämlich eine Winde und MT-Reifen. Und dann habe ich tief in die Tasche gegriffen und habe mir diese Winde und die Windenstoßstange gegönnt. Und da ich dann schon mal bei dem Allrad-Klassik beim Jörg Wertmann war, habe ich dann auch gleich noch einen Dachgepäckträger und eine Markise, weil ich dachte, auch wenn die Sonne so in Griechenland knallt, dann ist es vielleicht auch schön, wenn man ein bisschen Schatten hat. Das waren so die ersten Dinge. Und dann habe ich relativ schnell ein anderes Fahrwerk eingebaut. Und dann war ich in Griechenland. Das hat dann so viel Spaß gemacht, da durch die Wälder zu fahren. Das ist wirklich noch Offroad, was die da machen. Und auf Waldwegen. Und wir haben uns auch, weil die Straße eingestürzt war, mussten wir uns einen Hang hochkämpfen. Das war schon ziemlich aufregend. Und dann habe ich gesagt, da gehe ich jetzt mal weiter. Und dann habe ich mir bei dem Ralf Ehlermann dann nochmal ein besseres Fahrwerk gegönnt. Ja, und damit bin ich lange Zeit durch die Gegend gefahren. Hatte einen ganz einfachen Schlafausbau drin. Einfach hinten eine Platte, sodass man drin schlafen konnte. Und unten drunter so eine Art Keller entstanden war. Und da habe ich mit so Obi-Kisten alles Zeug drin gehabt. Und damit war ich auch in der Mongolei. Also war gar nichts Dolles. Einen ganz normalen kleinen Kocher. Ne, hatte mir irgendwann diese Engels Kühlbox geleistet. Und die tut jetzt auch seit, was haben wir jetzt, 24? Ja, seit 7 Jahren tut die ihren Dienst.
Ja, und die Kühlbox ist schon Nonplusultra.
Ja. Und nach der Pamir-Tour in der Mongolei war ich ja alleine unterwegs in der Gruppe. Bei der Pamir-Tour war eine Freundin mit, da waren wir zu zweit in diesem Schlafausbau und das war dann doch ein bisschen sehr eng, vor allen Dingen, weil es ein ultra heißer Sommer gewesen war und wir teilweise im eigenen Saft in dem Lendi lagen. Und da habe ich gedacht, die Aufenthaltsqualität muss ein bisschen verbessert werden und dann habe ich mir irgendwann dieses Hubdach geleistet und einen richtigen Innenausbau. Ja. Ja, so, das kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen. Fang ganz einfach an mit einer Platte und merke dann, was sind deine Bedürfnisse. Ne? Also der letzte große Entwicklungsschritt war die Trenntoilette, die jetzt im Auto ist. Das hätte ich ja nie gedacht, nachdem ich eine Kotspur durch Zentralasien hinterlassen habe mit dem Klappspaten. Jetzt, dass so eine Trenntoilette doch das ist so sensationell. Ne? Man muss sich keine Gedanken mehr machen. Man hat einfach ein funktionierendes Klo und danach macht man den Beutel zu und entsorgt den irgendwo im Hausmüll. Ne? Also hätte ich nie gedacht.
Ja, finde ich auch gut.
So ein Gamechanger ist.
Genau, ja, wir haben das auch. Ist auch ein Riesenthema, auch wenn man jetzt nicht vielleicht, wenn man es immer so erst einmal hört, naja, stürzt man sich nicht drauf. Aber wenn man unterwegs ist, ist das ein Riesenthema. Überall wird darüber gesprochen. Jeder stellt sein Ding da fast vor, so ungefähr. Und wir haben das auch an Bord. Und das ist ja relativ einfach und simpel. Ne?
Ja, es nimmt im wahrsten Sinne des Wortes den Druck raus.
Ja, genau. Genau. Also es ist schon eine sinnvolle Sache, die man auch gerade heute, wo so viele auch unterwegs sind, wirklich an Bord haben sollte, müsste, wie auch immer, sollte jeder selber entscheiden, aber finde ich absolut wichtig, weil es einfach sonst auch zu viel wird, gerade an den schönen Orten dieser Welt, ne, wo man dann sich... Wo
man wunderbar, wenn man irgendwo reintritt oder irgendwo das Toilettenpapier im Strauch hängt.
Überall liegt rum, genau, da muss doch alles gar nicht sein. Ne? Also das kann ich dann auch nur nochmal den Zuhörerinnen und Zuhörern ans Herz legen, sich damit zu beschäftigen. Gut, aber dann kam es zu eben diesem Abenteuer Pamir Highway. Da können wir doch jetzt mal einsteigen. Wie bist du denn da drauf gekommen?
Wie ist es dann? Ja, wie gesagt, die Gruppe, die da in die Mongolei gefahren ist, aus dieser Gruppe kam wieder initiiert von dem Klaus Ruhe von Safarika die Idee, lass uns doch den Pamir Highway, den höchsten befahrbaren Pass in Zentralasien, 4.655 Meter ist der, glaube ich, hoch. Lass uns doch da hinfahren. Und Ja, dann haben viele von denen, die in der Mongolei waren, gesagt, gute Idee, wir sind dabei. Und dann haben wir es halt gemacht. Ja, ich finde, ich meine, das Buch, was ich dann darüber gemacht habe, heißt ja auch Abenteuer Pamir Highway. Es ist immer die Frage, was ist ein Abenteuer? Für manche ist das ja schon eine Fahrt nach Holland, weil da der Kaffee billiger ist. Das ist ja, die Welt ist ja kein Dschungel mehr. Wir sind ja da über Straßen gefahren. Überall konnte man tanken, überall konnte man einkaufen und so weiter. Das Abenteuer besteht dann eher darin. Halte ich das aus? Es war, wie gesagt, extrem heiß in diesem Sommer. Wir hatten teilweise zwischen 40 und 50 Grad. Und wir sind ja dann in, oder ich bin ja in Samarkand gestrandet, weil mir die Kupplung da verreckt ist. Und wir mussten auf das Ersatzteil warten. Wir konnten tagsüber nicht in die Stadt gehen. Ne? Du bist aus dem Hotel rausgekommen und hast gesagt, ich gehe sofort wieder zurück. Ne? Wie ein bisschen in so eine Hitzewand gelaufen. Und wenn du ohne Wasserflasche losgegangen bist, hast du wirklich gemerkt, wie du nach 100 Metern warst du dehydriert. Also habe ich so noch nie erlebt gehabt. Ne?
Okay.
Und jetzt hatte ich gelesen, dass in diesem Winter in Rio de Janeiro gefühlte 60 Grad waren. Ne? Also das macht einem schon, gibt einem schon zu denken, was da noch auf einen zukommt, ne? mit der Erwärmung der Erde. Also das war schon sehr grenzwertig. Das war dann letztendlich das Abenteuer. Oder sich einfach in einer Stadt wie Samarkand, wo viele kein Englisch reden, sich dann da über den Basar zu gehen und mit den Leuten mit Händen und Füßen zu reden oder in so kleinen
Was ist das für ein
kleinen
Land?
Dörfern.
Ne? Welches Land ist das?
Usbekistan, okay, ist Samarkand. Ne, das ist, du fährst ja auf der, es gibt letztendlich, gibt es ja auch nicht so viele Routen, du fährst dann da durch Usbekistan, kommst dann mit Glück über die Grenze nach Tadschikistan. Da hatte ich ja ein falsches Visum. Da hatten sie eine Passnummer, da stand eine 0, aber die Visumsagentur hat daraus ein O gemacht. Und dann bin ich nicht reingekommen, musste ich mir nochmal ein neues Visum besorgen. Das sind dann so die Abenteuer, ne? Wie regelt man das? Ne? Das erste Mal, dass ich bei einer deutschen Botschaft im Ausland angerufen habe und die haben sich dann doch sehr engagiert, dass das alles so klappt. Das fand ich, das sind so diese Hilfsbereitschaft auf diesen Reisen. Ne? Wir haben da eine Woche in Samarkand wegen dieser blöden Kupplung festgehangen und ich durfte das Auto in einer kleinen Autowerkstatt auf eine Grube stellen und derjenige, der eigentlich in dieser Grube gearbeitet hat, der musste dann draußen in der prallen Sonne auf dem Asphalt arbeiten. Weil der Werkstattbesitzer der Meinung war, dass mir als Gast dieses Landes diese Grube jetzt zusteht.
Okay.
Und dann haben wir da noch versucht, irgendwie zu sagen, was können wir jetzt tun? Ne? Der wollte kein Geld haben, der wollte gar nichts haben. Für den war das ganz normale Gastfreundschaft. Ne? So, und dann stehst du dann da und denkst, wenn jetzt so drei Usbeken mit einem Lader in Troisdorf stranden würden die auch so gut behandelt werden. Und ich wage mal zu behaupten, nee, ne, da würde sich keiner so dumm kümmern.
Damit hat man höchstens das große Geschäft.
Ja, und das sind so Erfahrungen, das ist das Abenteuer. Da fährt man halt nicht mit der Machete durch den Busch und sucht sich den Weg, sondern man fährt auf irgendwelchen Geröllpisten, wo aber auch ganz normaler LKW-Verkehr stattfindet, ne?
Ja. Das ist vielleicht auch mal ein bisschen die Zuhörer abzuholen. Man startet im Baltikum, also oben in Lettland, ne? Habt ihr euch, glaube ich, getroffen und dann mal so ganz grob die Route.
Die Route war in der Tat, wir haben uns in Lettland getroffen, sind darüber nach Russland. Wir hätten auch durch Weißrussland fahren können. Aber jeder Grenzübertritt kostet dich quasi einen Reisetag, weil du stehst doch sehr lange und dann musst du Geld wechseln, musst du eventuell eine Versicherung irgendwo kaufen und so weiter. Das ist schon aufwendig und gerade in einer Gruppe mit 8 Fahrzeugen dauert das dann natürlich. Und Das vergisst man ja gerne. 2019, da hatten die Russen ja schon die Krim besetzt, da gab es schon Sanktionen. Und an dem Tag, an dem wir die Grenze überquert haben, sind irgendwelche neuen EU-Sanktionen in Kraft getreten. Und dann haben die, wir waren die ersten Opfer quasi, weil die haben uns einfach verhungern lassen. Die haben uns, das hat 8 bis 10 Stunden gedauert, bis wir drüben waren, weil einfach keine Abfertigung war. Ne? Die Fahrzeuge mit russischen Kennzeichen, die wurden immer sofort durchgewunken und wir standen da mit allen, alle, die irgendwie EU-Kennzeichen hatten, kamen immer pro Stunde mal so 1, 2 Autos durch. Und das hat sich schon schön hingezogen. Naja, ansonsten, Russland ist einfach ein tolles Reiseland. Die Leute sind extrem freundlich, sehr zugewandt. Und wir waren ja dann sind über Wolgograd gefahren, dem ehemaligen Stalingrad. Und das waren so ganz tiefe Erlebnisse, wenn du...
Ja. Finde ich auch schön, dass du da nochmal darauf hinweist, ne? Weil nicht nur die Regierung ist das eine, die Bevölkerung ist ja das andere, ne? Also
immer, ne? So, also man muss immer die Regierung von der Bevölkerung trennen. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Egal wo, ne?
Ich meine, genau, egal wo.
Ich war auch zu Trump-Zeiten in den USA und hatte jetzt nicht den Eindruck, dass die da alle durchgeknallt sind. Ne? Sondern okay. So, ne? Das ist
gutes Beispiel.
Das Wahlverhalten und das normale Leben, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und dann fährst du quasi, wir sind dann von oben runter Richtung Kaspisches Meer, in Astrahan, dann nach Kasachstan. Kasachstan ist ja auch ein riesiges Land, in dem aber nicht viel los ist. Ne? Das ist sehr flach. Du fährst und fährst und fährst und dann bist du irgendwann in Usbekistan. Ne? So, und dann geht es durch Usbekistan. Da wird es dann wieder ein bisschen interessanter, weil da vieles von der alten Seitenstraße übrig geblieben ist, so Shiva, Buchara, Samarkand. Und dann von da aus nach Tadschikistan. Und da bist du dann lange Zeit an der afghanischen Grenze. Also da ist ein kleiner Fluss, da kann man durchlaufen und auf der anderen Seite ist Afghanistan. Und wow. Da siehst du auf der anderen Seite öfter mal so die berühmten Toyota-Pickups mit so Leuten, wo du denkst, könnte das ein Maschinengewehr sein, was der da hinten drauf hat?
Ja, klar. Ne? Mhm.
Und das ist dann so greifbar, ne? So, wie gesagt, die müssen dann nur durch den Fluss warten. Da ist keine Grenzbefestigung und gar nichts. Ne? Und dann kommst du ins Paradies, habe ich immer gesagt, nämlich in den Wakhan-Korridor. Und der ist so, so traumhaft schön und so umkämpft. Der ist ja irgendwann, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob von den Briten oder von den Russen damals, ist der irgendwie mittendurch getrennt worden. Haben die da diese alten Stammesbeziehungen gesagt, hier ist jetzt eine Grenze, hier sind jetzt zwei Weltmächte, die sich hier gegenüberliegen, das britische Empire und das russische Reich. Und das ist da so, also du bist ja dann auch schon relativ hoch, glaube ich so auf 3000 Meter, wenn ich mich jetzt nicht irre, und siehst dann aber so die 7000er am Horizont.
Also von daher so beeindruckend oder auch von der Pflanzenwelt
ja,
oder so?
Also ist nee, das, das ist einfach Wüste, ein total, nee, das ist ein schönes grünes Tal.
Ah, wow.
Ne? Mhm. Viel Wasser und so. Und an den Straßenrändern sitzen die Frauen und waschen Teppiche aus, habe ich auch noch nie gesehen. Ne? Die sind dann ausgebreitet, wird Wasser drüber geschüttet und dann mit Schrubbern werden die sauber gemacht von dem Staub.
Aha, so. Okay.
Ne, und dann denkst du, ja, aber hier ist doch hier Taliban, ne? Da war doch was, ist doch gleich nebenan. Ja. Ja, und da hatten wir zum Beispiel auch diese Gastfreundschaft. Einem Mitreisenden ging es nicht so gut, der hatte Kreislaufprobleme, wahrscheinlich auch dehydriert, zu wenig getrunken. Auf jeden Fall, wir sind in ein Krankenhaus. Und das hatte so gar nichts mit einem Krankenhaus, wie wir das kennen, zu tun, sondern es waren so Baracken. Es gab eine Latrine, da gingen alle hin, die Kranken, die Ärzte und auch wir. Und so offen, nur in der Reihe. Und muss man sich halt auch dran gewöhnen. Und dann hat er da eine Infusion bekommen und wurde da untersucht. Und war alles okay, sagten, hier komm, du kriegst 2, 3 Infusionen, dann ist alles wieder gut. Ja, und die wollten auch kein Geld, ne? Das war ganz normal. Und ich glaube, die schreiben sich immer noch per E-Mail, ne? Also das sind so, dann haben wir dann auch ein bisschen Geld gesammelt, dass sie irgendwelche Medikamente kaufen können, etc. pp. Also solche, das ist es dann, ne? Im Prinzip, was so eine Reise ausmacht.
Klasse, ja,
Ja, und
klar.
dann in Tadschikistan ist ja dann auch der Akbaytalpass und dann geht es da hoch und das ist aber relativ, das ist witzig, ich habe immer gesagt, das sieht ja aus wie eine Abraumhalde in Castrop-Rauxel. Du siehst nichts, es ist alles
Ja.
kahl, so eine Mondlandschaft und der Pass ist völlig unspektakulär. Es ist so durch den Berg so ein bisschen gesprengt, die Straße und du hast keine Aussicht und nichts, du kriegst nur keine Luft.
Okay.
Daran
Kriegt der
liegt es ja
Lendi denn noch
irgendwie.
Luft?
Der Lendi, die Autos haben alle toll durchgehalten. Also, ich hatte mich ja auch schlau gemacht. Jeder hat mir gesagt: Ja, Gas kannst du ja da auf der Höhe vergessen. Da kannst du ja nicht mal einen Kaffee kochen und so. Ne? Alles Quatsch. Selbst die Gaskocher haben funktioniert. Es
Warum soll die nicht
ist
mehr
doch
funktionieren? So Quatsch.
wegen der Höhe.
Aber wegen dem fehlenden Sauerstoff. Ach so.
Wegen, ja, weil
Ach so, das ist
dann.
nicht mehr richtig gebrennt. Ah
Das
ja, klar.
war auch die Frage, haben die Autos damit zu kämpfen? Aber es ging, es ging. Ich habe öfter gehört, dass Leute in den Anden, da ist ja glaube ich noch ein bisschen höher, dass die dann Probleme kriegen mit Luftansaugung oder was auch immer oder Gemisch und so. Nee, wir sind alle super hochgekommen und dann ging es nach Kirgisistan.
Vielleicht auch noch mal ganz kurz erwähnt, es waren jetzt also nicht nur Defender, da waren sogar LKWs dabei, ein T4,
Das war
ne,
eine
glaube
bunt gemischte Gruppe, wobei ich
Immobilien, glaube ich,
sagen,
ja.
ein Bimobil war dabei, ein MAN TGM war dabei, ein MAN G90 heißen die, glaube ich, so ein kleinerer, so ein eigentlich ein VW, ne?
Ja, LT.
Und ein Toyota Hilux, ein VW T4. Zwei, drei Defender, das war es, glaube ich, habe ich Zahlen vergessen? Ich hoffe nicht. So, nee, die haben sich alle wunderbar geschlagen. Es hat sich nur gezeigt, ich will jetzt den Leuten mit den großen Fahrzeugen nicht entgegentreten, wenn du in so einem Defender nächtigst und wachst morgens verschwitzt auf und hast gedacht, boah, was eine bescheidene Nacht, was haben wir hier geschwitzt? Und jemand kommt aus so einem Expeditionswohnmobil raus und sagt, oh, ich habe gerade geduscht, das ist so herrlich, ich hab ja 600 Liter Wasser an Bord.
Ja, klar.
Dann kann schon mal leichte Unstimmung aufkommen.
Ein Sympathiegefälle entstehen.
Wo du ganz sagst, musst du mir das jetzt erzählen? So. Auf der anderen Seite, wenn du so eine Gruppe, du fährst eigentlich nicht schneller als 90 Kilometer als Reisegeschwindigkeit, ne? Eher weniger. Aber wenn du einen LKW tankst, dann kann der schon mal eine halbe Stunde die Zapfsäule blockieren, ne? Während du mit deinem kleinen Defender in 10 Minuten fertig bist. So. Ne? Also, das waren so Sachen, wo man gesagt hat, okay, die Homogenität der Fahrzeuge, die spielt auch eine kleine Rolle. Ne? Aber wir haben uns alle gut verstanden. Aber es
Und sind ja auch
so.
alle durchgekommen,
Und
oder? Haben es alle überlebt?
sind,
Also.
nee, sind alle durchgekommen. Wir hatten, also mein Defender hatte, wie gesagt, ich hatte vergessen, die Kupplung zu tauschen. Die hatte dann 130.000 runter, als sie dann in Samarkand meinte, jetzt reicht's aber auch. Und wir hatten ein Stoßdämpfer ist bei einem Fahrzeug ausgestiegen, explodiert. Der hatte sich die neu geholt, Heavy Duty von einer namhaften Firma. Und er hatte Gott sei Dank zufällig zwei Stoßdämpfer mitgenommen, weil er sowieso immer an alles dachte, der Willi. Und dann konnte er reparieren, sonst wäre für ihn die Reise mitten im Taliban-Gebiet quasi. Also wir konnten auf die Taliban gucken oder da, wo man sie hätte vermuten können. Und da ist dann diese Panne passiert und dann mussten wir dann das Ding wechseln. Das war vielleicht ein bisschen Abenteuer. Weil man nicht so genau einschätzen konnte, wie ist die Situation hier. Ne? Sind wir hier vielleicht auf dem Präsentierteller, aber ist ja alles gut gegangen. Und bei dem Bimobil fing die Achse an zu wandern. Da hatten die irgendwie diese Achse mit 8 kleinen Schrauben befestigt und die waren dann gebrochen. Und das ließ sich aber auch in der nächsten Werkstatt dann beheben.
Okay, also nichts wirklich Größeres. Ja, wobei dann ganz kurz, ne, das muss ich ja erwähnen, deiner Kupplungs, wie sagt man denn, Odyssee sozusagen, da ist ein ganzes Kapitel im Buch gewidmet. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, Leute, das Buch ist gigantisch gut, also tolle Bilder, sehr detailliert auch erstmal beschrieben, was Vorbereitungen betrifft, was die Crews betrifft, welche Autos die alle fahren und dann wird jedes einzelne Land abgearbeitet. Also sehr schönes Buch, kann ich auch nur empfehlen und wie gesagt, das ist im Kupplungsthema und einer sehr interessanten Lösung dann am Schluss, da möchte ich jetzt hier noch nicht spoilern, aber es ist sehr spannend, wie es dann am Schluss wieder gut ausgegangen ist, ist ein ganzes Kapitel gewidmet. Also Leute, kauft doch dieses Buch.
Genau, 4x4 Passion.shop, 39 Euro plus.
Ja, ist ein Riesending, also ein riesendickes Buch, ja.
Gibt nur noch wenige.
Ja, genau.
Geht langsam zu Ende, die Auflage. Und die wird auch nicht wieder aufgelegt. Nee, also es gibt da auch jede Menge YouTube-Videos zu der Reise. Wer da will, wird da fündig werden. Einfach Pamir-Tour bei 4x4 Passion auf YouTube. Ja, nee, das war schon ein echtes Highlight, ne? Und leider ist ja dann Covid gekommen, ne?
Und dann ist ja dieser, der Highway ist dann, endet dann an dem Isuk County?
Ja, er wird ja mal Pavir Highway genannt. Das ist irgendwie ein bisschen wie die Panamerikaner. Man weiß nie so genau, wo fängt er an, wo hört er auf. Es gibt da halt nur diese eine Straße über den Akbaytal-Pass. Und dann gibt es verschiedene Routen. Und wir haben die über den Wakhan-Korridor genommen, weil da auch nicht so viele chinesische LKWs unterwegs sind. Man darf ja nicht vergessen, da gibt es riesige Infrastrukturprojekte der Chinesen. Die bauen da teilweise vierspurige Autobahnen. Da macht das dann auch keinen Spaß mehr, drauf zu fahren. Und da fließt wirklich der LKW-Verkehr, ne, von Ost nach West. Das ist, die bauen das nicht, weil sie zu viel Beton haben, sondern weil da Warenströme fließen.
Genau, das ist ja die neue Seidenstraße, die dann in Duisburg, ne? Das ist mal wieder in deiner
Heimat. Ja, die endet ja schon. Das ist ja die Eisenbahnlinie, ne? Die endet ja schon da. Und gerade in den Stan-Staaten, also alle, die da auf STAN enden, wird sehr viel von den Chinesen investiert in Infrastruktur. Ne? Und nicht nur Autobahnen, sondern auch, was weiß ich, Wasserkraftwerke, überhaupt Energie etc. Und im Gegenzug bekommen die sehr oft, so ist zum Beispiel in der Mongolei, dass die dann Lizenzen bekommen, um irgendwas abzubauen. Ne?
Ja, klar.
Auch in der Mongolei große Gebiete, wo du nicht reinkamst, weil da wurde irgendwas abgebaut. Ja.
Schön.
Also ich kann immer nur die Lanze brechen für solche geführten Touren. Aha. Das sind ja immer nur wenige Autos. Man fährt ja da nicht im Pulk wie in den Alpen, wo dann 15 Fahrzeuge mitfahren, sondern das sind ja überschaubare Mengen. Wenn das seriös gemacht ist, trifft man sich auch vorher. Und lernt mal die Mitreisenden kennen und dann ist, finde ich, kann man gut einschätzen, wenn man ein bisschen Menschenkenntnis hat, ob das was ist oder nicht. Also ich hätte die Tour nicht alleine gemacht, heute würde ich sie mir alleine zutrauen, aber ich finde, dann ist auch nur 50% des Spaßes. Ne?
Ja klar, na klar.
Weil du kannst dich natürlich auch jeden Abend mal austauschen mit Leuten. Wie hast du das gesehen? Wie war das? Wie ist dir in Wolgograd gegangen? Wie geht's dir gerade hier mit der extremen Höhe? Hast du auch so blaue Lippen wie ich? Und, ne? So. Und das ist das Schöne.
Und es ist, dass man sich ein bisschen aufeinander verlassen kann, dass man sich gegenseitig hilft, sich ja genau ergänzt, am Schluss vielleicht sogar Freundschaft schließt, ist doch eine tolle Sache. Und ist auch ein tolles Motto, wo wir hier praktisch zum Ende kommen können, ne, dass wir hier die Tour dann auch beenden und somit dann auch zum Ende unseres Podcasts kommen. Fand ich sehr spannend, deinen Lebensweg, einen Einblick zu bekommen in deine Vita, in deine Touren, in den Ausbau und vor allen Dingen natürlich auch in deinen YouTube-Kanal. Kann ich nur nochmal empfehlen, also es sind sehr, sehr spannende, sehr, sehr unterschiedlichste Videos dabei. Ich habe mir auch schon einiges reingezogen. Ja, und möchte die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach nochmal an motivieren, das auch nochmal zu tun, sich mit dem Kanal zu beschäftigen. Ich bedanke mich bei dir, Carsten. Ja, hat wirklich Spaß gemacht, war spannend, war flüssig, ne, wie wir es uns auch vorgestellt haben. Du bist halt ein echter Profi schon in dem Bereich.
Danke, danke.
Also, vielen, vielen Dank und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
Ja, danke auch nochmal von meiner Seite. Auch danke, dass du dieses Projekt machst, denn ich habe jetzt auch schon einige Folgen gehört, werde mir noch mehr anhören. Finde das ein ganz tolles Ergänzung, zum Beispiel zu YouTube, weil man das ja sehr schön auf Autofahrten hören kann.
Und, genau. Das ist der Riesenvorteil vom Podcast.
Meldet euch beim Rainer, er beißt nicht, es führt einen da durch, es ist völlig easy, man braucht nur ein Headset und eine Telefonleitung.
Erst rein.
Ja,
ja, danke.
Viel
dir.
Erfolg und ich denke, wir hören voneinander.
Mit Sicherheit, wir sehen uns bestimmt auch mal. Mach's gut, ciao, ciao.
Bis dann, ciao.
So, liebe Leute, das war's mal wieder für heute und ich hoffe, dass euch der Blick hinter die Kulissen von 4x4 Passion gefallen hat. Ja, viele von uns machen ja auch Videos im Urlaub und auf Reisen und veröffentlichen diese sogar auf Social Media, also Insta und Facebook und so weiter. Aber damit einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal zu befeuern, ja, das schafft noch lange nicht jeder. Dass Carsten mittlerweile ein echter Profi ist, habe ich gleich gemerkt, als ich das erste Mal mit ihm telefonierte. Auf meine Frage nach einer eventuellen Teilnahme bei Lendi und Leute kam es nämlich wie aus der Pistole geschossen. Klar, wann, wie und wo. Und ein Headset habe ich ja sowieso. Ja, und sein Profilob heute hat mir ganz besonders viel gegeben. Und wenn ihr Hardcore 4x4 Passion Fans seid, nie eine Folge verpasst, aber euch ärgert, dass es zum Beispiel auf dem Laufband im Fitnessstudio kein YouTube gibt, dann Stöpsel ins Ohr und Lendi und Leute einschalten. Vielen Dank an die, die diesen Podcast, wo immer es geht, bewerten, liken und eventuell im Gym mit ihren Sportsfreunden teilen. Denn so kann ich mit unserem Podcast noch mehr Leute mit und ohne Lendi erreichen. Und damit auch ihr weiterhin keine Folge verpasst, dürft ihr Lendi und Leute auf eurem Podcast-Streaming-Dienst auch gerne abonnieren. Denn von 63.000 Abonnenten bin ich noch sehr weit entfernt. Ihr könnt mehr über Lendi und Leute bei Insta und Facebook erfahren und natürlich auf meiner Homepage www.lendiundleute.com. Meine E-Mail-Adresse, die heißt hallo@lendiundleute.com. Dort könnt ihr euch dann melden, wenn ihr auch mal zu Gast bei mir im Podcast sein wollt, um aus eurem Leben zu erzählen. Tja, und zu guter Letzt bleibt mir wie immer nur noch eins. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt, immer eine Handbreit Luft unterm Differential und die Gewissheit, dass es hinterm Horizont immer weitergeht. Vielen Dank fürs Zuhören. Es würde mich freuen, wenn ihr auch in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin, eure Landradl.